Herr Schäuble, wir blicken ja heute auf 30 Jahre Wiedervereinigung, 30 Jahre auch Einheitsvertrag. Sie haben im Grunde deutsche Geschichte mitgeschrieben, das kann man so sagen im wahrsten Sinne des Wortes. Wie fühlt sich das an?
Na ja, zunächst einmal, das Erste, was man denkt, ist, 30 Jahre ist es schon her. Man merkt daran, das empfindet man natürlich, wenn man älter wird, noch stärker, wie rasend schnell die Zeit vergeht. Und ich versuche mir dann zwischendurch immer mal klarzumachen, was 30 Jahre in der Geschichte waren. Also 30 Jahre ist zum Beispiel die Zeit von 1914, da fing der Erste Weltkrieg an, bis 1944, da war die Katastrophe bald am Ende des Zweiten Weltkriegs. 30 Jahre ist länger als von der Französischen Revolution bis zum Wiener Kongress. Und jetzt haben wir schon 30 Jahre seit der Wiedervereinigung. Ich bin ja lange Mitglied des Bundestags. Und für mich ist die Zeit natürlich in Bonn und bis zur Wiedervereinigung noch in lebhafter Erinnerung. Aber das waren bis zum Fall der Mauer oder bis zur Wiedervereinigung waren es gerade mal 18 Jahre. Und seitdem sind es 30 Jahre dazugekommen, bei denen ich dann, es fällt ja bei mir ein bisschen persönlich zusammen, seitdem bin ich im Rollstuhl. Das hat man mit der Wiedervereinigung nicht unmittelbar was zu tun, aber es fällt halt zeitlich zusammen.
Was ist das für ein Gefühl, wirklich ja auch Teil dieser Geschichte zu sein?
Naja, ich meine, ich bin ja mit ziemlich viel Leidenschaft politisch engagiert. Sonst wäre ich nicht Abgeordneter geworden und sonst würde ich nicht immer noch Abgeordneter sein. Und deswegen finde ich schon, dass ich im Grunde unheimlich viel Glück hatte und auch dankbar bin, dass ich diese Möglichkeiten hatte, die ich mir ja selber überhaupt nicht vorstellen konnte. Ich meine, ich bin in Hornberg im Schwarzwald aufgewachsen, aus kleinbürgerlichen Verhältnissen. Für mich war Freiburg schon eine Riesenstadt, als ich da anfing zu studieren. Und dann habe ich zusammen auch mit Helmut Kohl natürlich eine beachtliche politische Laufbahn gehabt. Ich bin 84 Chef des Kanzleramts geworden, Mitglied der Bundesregierung und war als Mitglied der Bundesregierung, als Chef des Kanzleramts für die Beziehung zur DDR zuständig. Das heißt, ich habe mich von da ab sehr intensiv mit der DDR und mit den Beziehungen und mit der Politik, der deutschen Politik und der Außenpolitik, Chef des Kanzleramts ist man mit allem beschäftigt. Und ich war wahrscheinlich über die 16 Jahre, über die ganze Strecke der engste politische Vertraute von Helmut Kohl gewesen. So, scheint unglaubliches Glück. Und dann kam, ich bin im Frühjahr 89 Innenminister geworden und habe dann, als die Entwicklung sich so beschleunigt hat, im Jahre 89 einen Moment gedacht, jetzt bist du ausgerechnet in dem Moment nicht mehr für die deutsch-deutschen Beziehungen zuständig, wo sich da so Unglaubliches verändert. Dann fiel die Mauer. Ja, aber ich bin ja immer eng eingebunden geblieben, bin ja auch mit Rudi Seiders immer eng befreundet und gewesen. Und wir haben eng zusammengearbeitet, der dann mein Nachfolger war. Und dann fiel die Mauer und dann war auch wiederum klar, wenn es zu einer Einigung kommt, dann ist der Innenminister zuständig.
Also waren Sie wieder an der richtigen Stelle, oder?
Ich bin doch wieder an der richtigen Stelle, ja. Und dann habe ich mir auch relativ früh, nämlich in der Weihnachtspause 89, überlegt, was machen wir denn, wenn? War noch nicht klar, was passiert. Aber es war ja absehbar, es wird sich viel mehr verändern, es wird schneller gehen. Und dann habe ich gedacht, naja, und wenn das passiert, man wusste ja, die DDR kann ihren Beitritt zum Grundgesetz erklären, stand in Artikel 23 des Grundgesetzes. Natürlich waren die freien Wahlen in der DDR noch gar nicht gewesen, aber ich habe dann eben gedacht, na, wenn es dann dazu kommt, dann muss man ja eine Überleitungsgesetzgebung machen. Für die ist der Innenminister zuständig. Und dann kann ich ja nicht erst anfangen zu überlegen, was machen wir jetzt. Und so habe ich eben über Weihnachten 89 nachgedacht, glaube beim Skiurlaub sogar, was machen wir denn, wenn es dazu kommen sollte?
Ja, denn eine Blaupause gab es ja nicht für so etwas.
Nein, und dann habe ich gedacht, es gibt ja keine Blaupause und habe mir angeguckt, was haben wir denn bei der, als die Saar zur Bundesrepublik kam, den 50er Jahren. Wie ging das damals? Dort gab es auch eine Überleitungsgesetzgebung, aber es gab einen Vertrag zwischen Frankreich und Deutschland. Nun, mit wem sollte die Bundesrepublik einen Vertrag schließen? Mit der Sowjetunion? Wäre ein bisschen komisch gewesen. Und man hatte da auch noch nicht ein 2 plus 4 und diese Verhandlungen, es war ja noch zu früh. Aber ich habe gesagt, naja gut, vielleicht könnten wir der DDR anbieten, dass wir die Bedingungen eines Beitritts, also das, was man in einer Überleitungsgesetzgebung, um es rechtlich oder bürokratisch auszudrücken, macht, nicht danach in einem gesamtdeutschen Parlament beschließen, sondern vorab in einem Vertrag zwischen der DDR und der Bundesrepublik aushandeln. Dann könnten die ja selber entscheiden, ob sie das wollen oder nicht, im Verhältnis 1:1 zu verhandeln. Das war die Grundidee, die stammt von mir. Darauf lege ich Wert. Ich hatte die Idee, einen solchen Vertrag zu machen, habe dann auch in meinem, als ich wieder ins Innenministerium kam, Anfang Januar, zu meinen engsten Mitarbeitern gesagt, habe denen die Idee vorgetragen, was sie davon halten. Die fanden das, na gut, man widerspricht dem Minister nicht so leicht, aber sie haben so getan, als fänden sie es eine gute Idee. Und dann habe ich gesagt, dann lass uns doch mal darüber nachdenken, wie ein solcher Vertrag ungefähr aussehen könnte. Und dann hat mich noch der Staatssekretär Neusel gefragt, bis wann, Herr Minister, sollten wir das soweit haben? Ich habe gesagt, fragen Sie mich auch was, weiß ich nicht. Aber dann gesagt, naja, es wird ja erstmal die Wahl der Volkskammer geben. Der Wahltermin stand noch nicht fest, da wurde auch drum gestritten. Aber ich habe gesagt, wenn eine frei gewählte Volkskammer da ist, kann alles passieren. Und deswegen sollten wir am Tag der Volkskammerwahl vorbereitet sein. Und das war das Datum. Und dann haben wir in der Tat das Grundgerippe des Einigungsvertrags uns bis dahin entwickelt gehabt.
Es gab viele Dinge, die Sie tatsächlich in diesem Einheitsvertrag festgeschrieben haben. Das eine ist der Punkt, dass die DDR nach Artikel 23 Deutschland beigetreten ist. Bis heute ist das für viele in Ostdeutschland ein schwieriger Punkt, weil sie eine Art Wiedervereinigung nicht auf Augenhöhe wahrgenommen haben.
Ja.
Hätte man da, haben Sie da Verständnis für? Hätte man nicht doch irgendetwas?
Ich habe Verständnis dafür, aber ich will da doch klar sagen. Das war eine der wichtigen Fragen im Wahlkampf der DDR, zu der Wahl am 18. März. Das Wahlergebnis am 18. März hat denjenigen, die sich für einen raschen Beitritt auf der Grundlage für Artikel 23 ausgesprochen haben, eine klare Mehrheit erteilt. Deswegen ist es eine Entscheidung, eine souveräne Entscheidung der Menschen in der DDR gewesen. Die gefällt nicht allen. Ich habe auch Verständnis für die Motive derjenigen, die die Bürgerbewegung waren, die also die friedliche Revolution begonnen haben, Marianne Bertold, auch der spätere Bundespräsident Gauck, alles hoch zu respektieren. Aber die haben eben bei den Wahlen wenige Prozent erzielt. Natürlich hat die CDU oder die Allianz für Deutschland so viele Stimmen erhalten, weil die Menschen ihre Hoffnung auf den Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, Helmut Kohl, gesetzt haben. So geht Politik, so geht Geschichte. Aber zu behaupten, Bonn habe das den Menschen in der DDR aufgezwungen, ist einfach eine Lüge. Das ist eine grobe Verfälschung, zwar eine Minderheit. Die klare Mehrheit der Bevölkerung hat sich, so wie es ja auch mit dem Ruf war, erst hieß es ja, wir sind das Volk. Und sie wollten, wir bleiben hier. Es war ja zunächst mal eine Bewegung gegen die Übersiedlungsbewegung. Aber die Mehrheit hat dann schnell gesagt, wir sind ein Volk. Und die Übersiedlungsbewegung hat nicht abgenommen, sondern zugenommen. Weil die Leute haben gesagt, entweder kommt die D-Mark oder wir gehen. Und die wollten so leben, wie sie geglaubt haben, dass die Bundesrepublik sei. Aus der Nähe ist es immer anders. Auch das hat übrigens Joachim Gauck, bevor er Bundespräsident war, in einer Rede im Bundestag einmal wunderschön formuliert. Er hat gesagt, wir träumten vom Paradies und landeten in Nordrhein-Westfalen. Das war natürlich ein besonders schöner Satz. Aber er hat es in der Substanz genau beschrieben, so, aber ist Geschichte und so ist menschliches Leben.
Also würden Sie sagen, diese schnelle Einheit, die Einführung der D-Mark, das Ganze war tatsächlich, wie es damals oft bezeichnet wurde, alternativlos und das würden Sie aus heutiger Sicht einfach auch so beurteilen, weiterhin?
Nein, das Wort alternativlos haben wir ja gestrichen aus der deutschen Sprache. Aber es ist erzwungen worden durch die Übersiedlung. Die Situation war ja schon im Sommer übrigens, bevor die Mauer fiel. Warum hat denn die SED am Ende die Mauer geöffnet? Weil sie mit der Übersiedlungsbewegung nicht mehr fertig wurde. Denken Sie an die besetzten Botschaften in Budapest, an Prag. Und dann war die Frage, Lafontaine hatte die richtige Antwort, wir schicken sie zurück. Denn die DDR wäre ein Land ohne einen Großteil der jüngeren Bevölkerung gewesen. Nach wenigen Wochen oder Monaten. Und dann war die Überlegung, wie machen wir es? Da ging nur schnelle Einheit, schnelle wirtschaftliche Einheit. Wir wollen schnell so leben, wie Sie es ja aus den Besuchen in den Bundesrepubliken aus dem Fernsehen kannten. Man muss ja auch daran erinnern, ab 85, 86 waren ja bis zu 6 Millionen Menschen aus der DDR einmal im Jahr in der Bundesrepublik, also ein Drittel der Bevölkerung. Und es ist natürlich völlig klar, wenn man eine Woche in Köln war oder in Frankfurt oder in Freiburg oder in Mainz, wo immer, und ist dann wieder hinterher zurück in der DDR, dann hat man zwar vorher gesagt, ha, wenn wir nur mal reisen könnten, aber wenn man dann zurückkommt, denkt man, es ist woanders doch sehr viel schöner. Und insofern konnten sie nicht standhalten. Und deswegen hat die Mehrheit der Bevölkerung hat die schnelle Einheit erzwungen. Die haben auch gesagt, wir haben 40 Jahre lang den schlechteren Teil der Karte gezogen bei der deutschen Teilung. Die hatten für Hitler nicht mehr Verantwortung als die Menschen in der Bundesrepublik. Aber sie hatten halt in der DDR gelebt. Sie haben ihr eigenes Leben gehabt, sie hat genauso viel Würde. Und jeder hat nur sein Leben, das er lebt. Das müssen wir auch stärker respektieren. Wir sollten uns auch stärker mit der Geschichte des Lebens der Menschen in der DDR zur Kenntnis nehmen. Hat uns Westdeutsche überhaupt nicht interessiert, die allermeisten. Aber nun wollten sie, die Mehrheit wollte nicht mehr warten. Und welche Antwort hätte es da sonst gegeben? Und deswegen, wenn es das Wort alternativlos noch gäbe, würde ich sagen, es war jedenfalls die richtige Entscheidung. Ökonomisch kann man wunderbare Lehrbücher darüber schreiben, dass es ökonomisch kompliziert war, so schnell die Währung einzuführen und dass eine langsame Angleichung viele Argumente für sich hatte. Lafontaine war ja kein Idiot, kann man nicht behaupten. Aber politisch ging es nicht.
Gibt es denn was, wo Sie sagen, das hätten wir anders machen müssen, vielleicht im Einheitsvertrag, wenn man es jetzt im Nachhinein sieht?
Da bin ich oft gefragt worden und wir haben im Einigungsvertrag sicherlich Dinge, wir haben ja vieles auch hinterher korrigiert. Wir haben zunächst mal eine Regelung für die Stasi-Akten gemacht, da hat die Volkskammer protestiert, dann haben wir es geändert. Wir haben in der Frage der Entschädigung für die Enteignungen in den Zeiten der sowjetischen Besatzung und der DDR viele Korrekturen gemacht, die offenen Vermögensfragen, vieles andere. Das hätte man anders machen können. Wir waren in der Anerkennung von Berufsabschlüssen unheimlich engstirnig und kleinig. Da muss ich allerdings dazu sagen, das habe ich damals schon so empfunden, aber das haben die Länder bestimmt, weil die zuständig sind. Dass eine, damals hieß es noch Kindergärtnerin, also eine Erzieherin, die in der DDR Examen gemacht hatte, in der Bundesrepublik allenfalls Helferin sein konnte, naja. Natürlich haben sie auch ein bisschen Marxismus, Leninismus, ein paar Stunden, aber die haben die Kleinkinder auch nicht so stark indoktriniert und. Das heißt, da hätten wir vieles als Gesellschaft anders machen können. Und die Politiker haben sicherlich auch vieles, würden sie heute anders machen, aber wenn man vom Rathaus kommt, ist man klüger.
Kann man das heute noch heilen oder müsste man es heilen?
Vieles haben wir geheilt. Die Berufsabschlüsse sind besser geheilt worden. Es gibt, manches ist gar nicht so einfach zu halten. Zum Beispiel nehmen Sie die Rentenfrage. Da gibt es ja immer noch welche, die sagen, volle Angleichung der Renten. Wenn man aber die Renten vereinheitlicht, und zwar nicht nur die Sätze pro Beitragsjahr, sondern insgesamt, stehen die Menschen in der DDR schlechter da, als sie heute dastehen. Weil die Erwerbsbiografien waren völlig unterschiedlich. Und insofern ist es, die völlige Vereinheitlichung ist richtig kompliziert. So wie auch im Übrigen die Debatte um den Umtauschkurs der Mark der DDR in die Bundesrepublik. Da ist ja auch immer drüber gestritten worden. Nicht? Also die einen haben gesagt 1:1 oder 1:2. Wir hatten ja in Wahrheit eine Umstellung 1:2, haben aber kleine Sparguthaben 1:1. Aber es war gar nicht das Entscheidende. Löhne, Renten konnte man weder 1:1 noch 1:2 umstellen, weil die höchste Rente in der DDR war 490 Mark der DDR und für 490 D-Mark konnten sie in der Bundesrepublik nicht mit einer Rente leben, weil das Lebenshaltungsniveau war so viel höher, wenn sie all die Leistungen haben, die sie in der DDR nicht haben konnten, weil es eben, sie mussten 13 Jahre auf einen Trabi warten. Dann haben sie viel Geld und können nichts dafür kaufen. In der Bundesrepublik konnten sie für Geld alles kaufen, deswegen hat das Geld nie gereicht. Es gab eine schöne Geschichte, das ist gar kein Witz. Manche Menschen in der DDR haben gesagt, früher war alles knapp, nur Geld hatten wir genug. Jetzt ist auch noch Geld knapp. Das ist wahr, wenn man eine Währung hat, für die man alles kaufen kann, dann ist auch Geld knapp.
Ein Punkt, den haben wir eben schon angesprochen, das ist die Wirtschaft gewesen. Für viele in der ehemaligen DDR ist ja die Treuhand im Grunde so eine Art Sündenbock. Was hätte man da anders machen können? Denn es kommt ja oft das Argument, im Grunde waren die Betriebe in der früheren DDR ein Stück weit so eine Art verlängerte Werkbank westlicher Konzerne. Hätte man da anders agieren müssen?
Nein, die waren keine verlängerte Werkbank westlicher Konzerne. Das ist eine ziemlich falsche Interpretation der realen Verhältnisse. Die Wirtschaft der DDR war in den wesentlichen Teilen nicht konkurrenzfähig, nicht wettbewerbsfähig.
Hätte man daran was tun können?
Ja, das hat ja die Treuhand getan. Übrigens ist die Treuhand schon eingesetzt worden, noch von der Regierung Modrow. Das wird auch gerne unterschlagen. Heute wird die Treuhand, Sie haben das richtig gesagt, für alles zum Sündenbock gemacht. Ist total ungerecht. Die Treuhand hat unglaublich viel versucht, an Arbeitsplätzen zu halten, aber es war eben klar. Schauen Sie, für einen Trabant mussten die Menschen in der DDR, wenn sie das Geld hatten, 13 Jahre lang warten, bis sie ihn bekamen. Als sie D-Mark hatten, An demselben Tag, an dem die D-Mark eingeführt wurde, wurde die Produktion von Trabis eingestellt, weil kein Mensch mehr Trabis gekauft hat. Die Menschen in der DDR haben nicht einmal mehr ihre eigenen Gurken, obwohl die nun wirklich aus dem Spreewald gut sind, gekauft, weil sie gedacht haben, Westprodukte sind viel attraktiver. Und ob das alles richtig war oder falsch, ist ja völlig wurscht. In einer wirtschaftlichen Ordnung, die auf Markt und Wettbewerb setzt, kommt es darauf an, was die Leute kaufen. Und da war die DDR in dieser geschlossenen Staatswirtschaft mit den administrierten Preisen, mit den festen Lieferungen und so, unter gar keinen Umständen in allen Bereichen wettbewerbsfähig. Das heißt, man musste die Betriebe mit unglaublichem Aufwand investieren.
Es hätte ja vielleicht Betriebe gegeben, da hätte sich's vielleicht gelohnt. Da
ja,
hätte man
sind
mit
ja auch,
Kapital.
Sind ja auch welche gekauft worden. Aber selbst diejenigen, die für zum Teil Hunderte von Millionen, ich habe mich gerade dieser Tage mit Richard Schröder, der war der SPD-Fraktionsvorsitzende in der Volkskammer, ist einer der klügsten, die wir haben. Und der verteidigt die Treuhand gerne und sagt, das ist doch alles nicht wahr. Er hat mir das Beispiel als Unternehmen gesagt, für den hat, die ist verkauft worden für, glaube ich, 500 Millionen D-Mark. Und trotzdem musste der Käufer noch einmal den dreifachen Betrag investieren, um ein Zehntel der Arbeitsplätze für die Zukunft zu sichern. So, der Aufwand für wettbewerbsfähige Arbeitsplätze ist in der Industrie, in der offenen Weltwirtschaft, wir sehen es ja auch heute, so intensiv. Und deswegen war die Wirtschaft der DDR, wenn man die Begrenzungen durch die eigene nicht konvertierbare Währung, meine der Schwarzmarktpreis der D-Mark der DDR war 1 zu 10 und nicht 1 zu 1 oder 1 zu 4, sondern 1 zu 10. Und wenn man das bedenkt, und dann musste man eben wettbewerbsfähige, nachhaltige Arbeitsplätze aufbauen, das war furchtbar schwierig und hat immer noch lange, spätfolgend sind auch viele Menschen aus der DDR, vor allen Dingen Jüngere, in den Westen gegangen.
Ist bis jetzt, heute ja zum Teil der Fall.
Ja gut, aber jetzt gehen auch viele Jüngere in die neuen Bundesländer. Inzwischen haben wir, glaube ich, einen ausgeglichen, sogar einen gewissen positiven Zuwanderungssaldo aus westdeutschen Ländern. In die neuen Bundesländer hat natürlich auch mit Wohnungen, mit Studienplätzen zu tun. Wir haben inzwischen sehr attraktive Universitäten in den neuen Bundesländern. Das ist alles viel besser geworden. Aber wer will, findet immer noch Unterschiede zwischen neuen und alten Ländern. Das ist wahr und das kann man zu politischen Zwecken immer missbrauchen.
Wenn Sie sozusagen abschließend sagen würden, der Einheitsvertrag, den Sie ja nun wirklich selbst geschrieben haben, sind Sie darauf stolz?
Ja, ich bin schon auf die Idee stolz. Also stolz ist kein Begriff, der mich sehr prägt, aber doch. Ich glaube, ich habe ja auch gesagt, es ist meine Idee. Und ich glaube, wir haben es im Wesentlichen richtig gemacht und er hat wesentlich dazu beigetragen, dass das alles in allem doch besser gegangen ist, als man vorher glaubt, dass aushand. Der Rest der Welt bewundert uns ja auch, wie wir diese unglaublichen Veränderungen in Deutschland bewältigt haben. Und dann ist es richtig, dass man trotzdem total unzufrieden ist, dass es auch nicht gerecht zugegangen ist, geht nie ganz gerecht zu. Das nehme ich alles ernst und verstehe es auch, versuche es zu verstehen. Und sage trotzdem, weil es gibt in der Politik nie die perfekten Lösungen. Also wir haben es, glaube ich, nicht so schlecht gemacht.
Nicht nur der Einheitsvertrag feiert 30. Geburtstag, auch die Wiedervereinigung. Wir haben diesen Tag, den 3. Oktober, als gemeinsamen Feiertag heute. Was bedeutet dieser Tag, der 3. Oktober, für Sie ganz persönlich?
Na, für mich ist es ein Nationalfeiertag, wo man einfach nur Grund zur Freude und zur Dankbarkeit hat. Früher haben wir den 17. Juni begangen. Der hat zunehmend ja auch an, die Menschen haben gar nicht mehr verstanden, warum wir den ja, der DDR durfte ja nicht begangen werden. Und insofern ist der 3. Oktober schon ein Tag, Deutschland hat seine Souveränität wiederbekommen, wir sind kein geteiltes Land mehr. Berlin ist nicht mehr unter alliierter Oberhoheit, erst seit 3. Oktober 1990. Natürlich kann man sagen, das ist ein willkürlich gewählter Tag. Entstanden ist er daraus, dass die 2+4-Verhandlungen und eine Außenministerkonferenz im Rahmen der KSZE am 30. September oder 1. Oktober noch gewesen waren. Und ich hatte auch mit dem Außenminister Genser besprochen, bis wann sind Sie denn fertig? Weil wir wollten ja erst die äußeren Aspekte geklärt haben. Das war ja auch richtig. Die vier Mächte haben ja diese staatliche Souveränität wieder ungeteilt auf Deutschland übertragen. Und dann aber den frühestmöglichen Termin. So ist der 3. Oktober entstanden. Es gab und gibt viele, die sagen, eigentlich wäre das der 9. November, der Fall der Mauer, ein wunderbarer Tag. Das ist auch damals ernsthaft diskutiert worden, da gibt es gute Argumente, aber es gab natürlich starke Argumente dagegen, weil der 9. November in der deutschen Geschichte ein sehr belastender Tag ist durch die Pogromnacht am 9. November 1938. Und wir wissen ja, dass die Nazis ganz bewusst den 9. November gewählt haben, weil am 9. November war 1918 die Revolution. Deswegen war auch der erste große Versuch der Nazis zu einem Staatsstreich im 23, der Marsch auf die Feldherrenhalle, am 9. November. Und am 38 auch. Und deswegen hat der, zum Beispiel der Zentralrat der Juden in Deutschland hat gesagt, es kann unter gar keinen Umständen der deutsche Nationalfeiertag sein. Und dann haben wir eben gesagt, okay, nehmen wir den 3. Oktober.
Der 3. Oktober, wenn Sie den jetzt als Feiertag lebendig machen wollen, gerade wir haben ja gesagt, es ist für viele, 30 Jahre ist eine lange Zeit. Menschen, die heute jung sind, können sich gar nicht mehr vorstellen, dass es sowas wie ein geteiltes Deutschland gab. Wie erklären Sie, welche Bedeutung das hat?
Na, also ich finde, wir haben in den letzten 30 Jahren immer den Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober schön gestaltet. Wir haben nochmal eine Idee von mir. Ich hatte vorgeschlagen, das geschieht seitdem auch, dass wir den Tag ja jedes Jahr offiziell in einer Landeshauptstadt feiern können, um zu zeigen, wir sind ein Föderalstaat. Und letztes Jahr hatten wir beispielsweise in Kiel einen sehr schönen Akt. Dieses Jahr wäre es bestimmt in Potsdam toll geworden. Jetzt haben wir wegen Corona, wird es ein bisschen eingeschränkt. Aber es waren immer sehr schöne Festveranstaltungen. Natürlich feiert man auch anderswo, in Berlin feiert man immer auch. Wenn Sie dann zum Beispiel so an einem 3. Oktober sehen, wie viele 100.000 Menschen sich anschauen, da präsentieren sich ja immer alle Bundesländer auch und so, dann ist das nicht so schlecht. Ich finde, es ist ja gut, wenn immer kritisiert wird. Das Meckern gehört ja auch dazu, dass man, aber wenn man sich anschaut, die große Mehrzahl der Menschen ist ja in Deutschland eigentlich so glücklich, wie man sich früher gar nicht träumen konnte. Und wenn man an solchen Tagen sieht, dann freuen sich die Menschen auch und irgendwo wissen sie es auch. Und dann ist es auch gut, mehr muss ja nicht sein. Wir wollen keinen Hurra-Patriotismus, wir brauchen keine Militärparaden mehr, um sowas zu feiern. Nein, wir können es auf unsere Art machen. Und das ist jedenfalls das Beste, was ich aus der deutschen Geschichte der letzten Jahrhunderte insoweit kenne.
Trotzdem fällt es immer noch vielen Ostdeutschen schwer, diese deutsche Wiedervereinigung wirklich als Erfolgsgeschichte zu erzählen.
Ja, nicht so viel, das ist ja auch die Minderheit.
Ja, zumindest sind es Stimmen, die immer wieder laut werden.
Ja, das ist doch klar. Aber das ist ja in der Öffentlichkeit immer so. Es gibt den alten Satz, den haben die Römer schon, im römischen Recht gilt der, wer schweigt, stimmt zu. Das heißt, wer nichts einzuwenden hat, sagt ja auch nichts. Eine schweigende Mehrheit ist immer eine zustimmende Mehrheit. Wenn die Mehrheit anderer Meinung ist, dann protestiert sie. Und deswegen hört man die natürlich auch. Die werden gehört, das ist auch richtig. Ich kritisiere das überhaupt nicht. Ich rate nur, aus der Wahrnehmung in der öffentlichen Debatte hört man immer den Protest, die Einwände, die Kritik derer, die nicht zufrieden sind. Das ist völlig legitim. Ich habe auch in der Corona-Krise die Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen verteidigt, aber gesagt, das ist Unsinn, was die sagen. Aber sie sollen sagen dürfen. Das gehört dazu, zur Demokratie. Und deswegen der Satz, die Mehrzahl der Ostdeutschen ist unglücklich, ja, ist einfach falsch.
Es gibt so Zahlen im Bericht der Bundesregierung vom letzten Jahr. Gab es 2/3 der Ostdeutschen sagen, ihre Situation habe sich verbessert. Trotzdem 57% fühlen sich immer noch als Bürger zweiter Klasse und nur 38% sehen die Wiedervereinigung als gelungen. Das sind natürlich doch Zahlen auch, die so ein bisschen stutzig machen.
Dann. Aber wenn Sie jetzt mal die Interpretation von Meinungsumfragen nehmen, dann bleiben Sie dabei, 57% sagen, ihre Lage hat sich verbessert. Dass die Menschen sich immer gegenüber anderen benachteiligt fühlen. Ja, also wenn ich mir als Finanzminister, hatte ich ja viel mit den Vertretern der Banken und den großen Leuten so, habe ich auch immer gedacht, Herrschaft normal. Ich hatte mal mit einer Dame ein Einstellungsgespräch für eine Behörde im Bereich des Bundesfinanzministeriums. Dann hat die irgendwann, als wir über Gehalt geredet haben, gesagt, eine Million bräuchte sie schon, sonst kann man ja nicht leben. Dann habe ich sie so angeschaut und habe gesagt, sagen Sie mal, Sie wissen schon, bei wem Sie sind. Und unser Gespräch war dann relativ bald beendet. Die Menschen, wenn sie fragen, sagen immer, ja, wir sind natürlich gegenüber anderen benachteiligt. Insofern sagt die Zahl nicht so viel. Damit will ich aber nicht sagen, dass ich nicht weiß, es gibt nach wie vor viele Menschen, denen es nicht so angemessen gut geht. Darum müssen wir uns weiterhin, wir müssen es immer ernst nehmen, auch als Anlass, uns besser darum zu kümmern, stärker zu bemühen und zugleich zu erklären, das Paradies auf Erden gibt es übrigens nie. Ich sage es ja in meiner alemannischen Art, aber zum Südwestrundfunk passt es ja. Man stelle sich vor, wir wären im Schlaraffenland, wo ja bekanntlich die gebratenen Tauben einem im Mund fliegen. Wissen Sie, was das Erste wäre? Die gebratenen Tauben würden uns im Wortsinne zum Hals raushängen. Also es wäre das Gegenteil von Glück.
Sie haben gesagt, wir müssen trotzdem drauf hören natürlich. Was könnte denn konkret die Politik machen vielleicht, um...
Mehr Respekt entgegenbringen. Mehr Respekt sagen, ja, ihr habt genauso euer Leben, ihr wart genauso fleißig, tüchtig, ihr wart genauso solidarisch wie die Westdeutschen, ihr seid nicht dümmer. Ihr habt viel mehr an Änderungen aushalten können, als sich ein schimpfender, jetzt bleiben wir nochmal in Baden-Württemberg, schimpfender Baden-Württemberger, die schimpfen gern, vorstellen kann, der natürlich sofort sagt, wenn man sagt, willst du tauschen mit einem in Mecklenburg-Vorpommern, sagt er, Hanoi, also so weit geht es dann auch wieder nicht. Aber ernster zu nehmen, auch die Probleme, die die Menschen haben, und nicht immer so, auch solche Fragen zu stellen, wenn Sie mir erlauben, ist schon falsch. Das ist schon eine Diskriminierung der Ostdeutschen. Nein, die Ostdeutschen sind auch nicht fremdenfeindlicher als die Westdeutschen. Wir haben türkische Mitbürger seit den 60er Jahren und die ersten Anschläge auf türkische Mitbürger waren nicht in Ostdeutschland, ich glaube Solingen war vor Rostock. Und insofern, nein, wir haben keinen Grund zur Überheblichkeit. Und je mehr wir die Menschen in den neuen Bundesländern so respektieren, umso eher können wir ein bisschen was dazu beitragen, dass sie beim 40-jährigen Jubiläum solche Fragen nicht mehr stellen müssen.
Schauen wir auf einen Aspekt, der ja wichtig war, auch für das Zusammenwachsen Deutschlands. Wir haben schon gesagt, die 2+4-Verträge haben wir angesprochen, die früheren Besatzungsmächte. Das deutsch-französische Verhältnis liegt Ihnen ja besonders am Herzen. Erklären Sie mir, warum? Kommt das, weil Sie aus einem, ich sag mal, deutsch-französischen Grenzgebiet kommen? Sie haben eben schon mal Freiburg angesprochen.
Naja, ich bin im Schwarzwald aufgewachsen, war französische Besatzungszone. Die erste Fremdsprache, die ich gelernt habe, war Französisch. Wir hatten im Haus, das kann ich mich erinnern, als Kind französische Soldaten einquartiert. Ich kann mich aber überhaupt nicht erinnern, dass wir die französischen Soldaten als etwas Bedrohliches empfunden haben. Also das ist jetzt meine Kindheitserinnerung, die sind nicht sehr stark. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass wir irgendwie, ich von meinen Eltern gehört hätte, oh, nein, so. Dann gehört zu meinem Wahlkreis gehört die Stadt Kehl. Ich bin der Nachbar von Straßburg. Und für mich ist auch der Oberrhein ja, eine Einheit, eine gemeinsame Region. Sie können Elsass und Baden auf der einen oder anderen Seite nicht wirklich unterscheiden. Macht doch, natürlich gibt es Unterschiede, aber... Und deswegen ist ja Straßburg auch emotional schon eine Hauptstadt Europas. Nicht? Und deswegen Frankreich ist unser wichtigster Partner. Ohne deutsch-französische Aussöhnung, die deutsch-französische Freundschaft war der Kern. Jetzt erinnern wir uns dann gerade an den Krieg vor 150 Jahren. Und der war ja auch nur die Folge von einer langen Geschichte schon zuvor. Und insofern fing das ja alles auch an mit dem Versprechen nie wieder. Die europäische Einigung fing auch mit Menschen an, wie Robert Schuman und anderen, und dann Jean Monnet und Konrad Adenauer, überhaupt Menschen aus Grenzregionen. Und denken Sie an den, ich erinnere mich noch an den Besuch de Gaulle in der Bundesrepublik damals, wo er da in Ludwigsburg seine große Rede gehalten hat. Und so, das war alles schon sehr bewegend und eindrucksvoll. Frankreich war für uns in meiner Jugend das Land der vielfältigen Träume. Paris war die Stadt aller Städte, ist ja auch eine Art heute noch, der französische Film, die französische Kultur, die französische Musik, die großen Sängerinnen, die Juliette Gréco und die Filmschauspieler und alles und das Essen. Natürlich bin ich auch Süddeutscher, mag einer in Schleswig-Holstein anders sehen. Das ist für uns, sehr, aber die deutsch-französische Zusammenarbeit ist der Kern der europäischen Einigung. Und nach der Wiedervereinigung ist das Allerwichtigste, dass wir da Polen einbeziehen. Deswegen haben wir übrigens gleich nach der Wiedervereinigung auch das Weimarer Dreieck gegründet. Und wir versuchen immer wieder, wir machen es auch als Bundestagspräsidium übrigens, dass wir sagen, wir wollen es zu dritt machen. Nicht nur Frankreich, Deutschland, sondern auch Polen. Und weil wir so ein Stück, einen Beitrag leisten können, dass Europa insgesamt stärker zusammenwächst. Wenn Frankreich und Deutschland gegeneinander stehen, kann Europa nicht einig sein. Wenn Frankreich und Deutschland einig sind, ist das Problem noch nicht gelöst. Braucht auch die anderen, aber sie haben doch spielen eine starke Rolle und insofern haben wir eine besondere Verantwortung. Das machen jetzt Präsident Macron und Bundeskanzlerin Merkel wieder sehr gut. Es hat eine Zeit lang ein bisschen schwieriger ausgesehen, aber jetzt ist es besser geworden. Auch da hat uns Corona geholfen.
Die Corona-Krise war ja auch ein bisschen schwierig für die Deutsch-Französische. Das Zusammenspiel vielleicht so ein bisschen, da gab es gerade auch in den Grenzregionen doch auch alte Wunden, die da zum Teil aufgerissen wurden. Da wurde von mangelnder Solidarität gesprochen. Ist das ein Problem, was uns noch länger beschäftigen wird, oder ist das im Grunde schon wieder vergessen in Ihren
Augen? Es war der normale Reflex. So wie ein Ertrinkender sich an den klammert, der ihn retten will und ihn vielleicht auch noch runterreißt. So war es eben in der Situation so, dass jeder zunächst an sich selber. Wenn in der Anfangsphase der Bundesgesundheitsminister gesagt hätte, Italien, Bergamo, Norditalien, die hatten ja nun dringend Bedarf an allem. Aber in Deutschland war die Debatte, haben wir genügend Masken, haben wir genügend Schutzkleidung, alles zu wenig. Ja? Wenn der jetzt gesagt hätte, wir schicken mal nach Italien, ich weiß nicht, wie lange er es politisch überlebt hätte. In Frankreich muss man auch sagen, es war ja Freiburg, die als erste ein Kontaktverbot erhoben haben, also für die Innenstadt. Aber da war am Tag zuvor, hatte Frankreich, auch ohne uns zu fragen, die Städte geschlossen und die Einzelhandelsgeschäfte geschlossen. Deswegen sind natürlich in der Grenzregion die Menschen haben versucht, in Deutschland zu kaufen, was sie in Frankreich nicht mehr gekriegt haben. Und das dann in der ersten Reaktion, das gilt übrigens für die Ortenau, wo ich zu Hause bin, nicht. Da war die Reaktion von Anfang an total dagegen. Aber in Freiburg, im südlichen Oberrhein, da war der Wunsch schon stark. Jetzt muss ich erst mal an uns selber denken. Das haben alle eingesehen, dass es ein Fehler war. Man hat diese geradezu lächerliche Situation zwischen Konstanz und Kreuzzing gesehen. Andi Jung, der Konstanzer Abgeordnete, übrigens der Vorsitzende der deutsch-französischen Parlamentarierkonferenz, hat ja da unendlich dafür gekämpft, dass das schnell aufgehoben wird. Wir haben übrigens eine Sondersitzung per Videokonferenz der deutsch-französischen Parlamentarierkonferenz unter dem Vorsitz von Präsident Ferrand und mir selber gemacht, wo wir die beiden Innenminister, das war damals Castanier, in Frankreich und Seehofer, gebeten haben und haben da sehr darauf gedrängt, dass jetzt ganz schnell die Grenzöffnung wieder aufgehoben wird. Und inzwischen sind sich eigentlich alle einig, das darf nie wieder sein. Und natürlich weiß auch der Bundesgesundheitsminister, dass er beim nächsten Mal nicht mehr sagt, wir liefern keine unseren Nachbarn, Freunden in Europa, die dringend auf Hilfe angewiesen sind, den helfen wir und sagen nicht, nee, wir wissen doch nicht, ob wir es nicht vielleicht selber brauchen, sondern wir sagen, Europa, wir sind eine Schicksalsgemeinschaft und wenn es einem beschissen geht, dann helfen wir.
Sie haben schon gesagt, Frankreich ist auch deshalb für Sie ein wichtiger Partner, vielleicht weil Sie aus der Region kommen. Wenn wir auf Ihr Leben blicken nochmal, was hat Sie mehr geprägt? Der protestantische Arbeitsethos, ist das was, wo Sie sagen, das hat Sie persönlich geprägt?
Na gut, ich bin schon Protestant und das prägt mich auch ein ganzes Stück weit. Ich weiß jetzt nicht, ob das so dominierend ist. Ich bin immer auch ein sehr ökumenischer Vater. Mein Vater war katholisch, meine Kinder sind es auch, weil meine Frau katholisch ist. Also, aber in der Politik habe ich die Unterschiede zwischen Katholiken und Protestanten in der CDU nie so stark empfunden. Ich bin da doch dann auch nicht die Anfangsgeneration, da war es offenbar noch stärker. Aber in der Zeit, in der ich in die CDU und auch in eine dann allmählich wichtigere Rolle reingewachsen bin, hat die Frage, ob einer protestantisch oder katholisch ist, in der Politik keine Rolle mehr gespielt. Das christliche Menschenbild, was immer das im Einzelnen ist, trägt unsere Politik und unsere Programmatik. Das ist mir auch wichtig. Und ich habe vor allen Dingen auch aus der Zusammenarbeit, auch der regionalen, mit großen Politikern, insbesondere natürlich Pierre Pflümmler, den ich für einen der bedeutendsten Politiker, wir waren auch befreundet, der hat mich bis zum Schluss immer besucht in Gengenbach, wir waren ja Nachbarn haben uns oft getroffen. Oder auch Louis Jung, der Senator aus dem nördlichen Elsass, der war übrigens Protestant. Pflümmler war Katholik. Oder Josef Rey, der damals Bürgermeister in Colmar gewesen ist, einer der ganz frühen engagierten Pioniere für grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Also es in Frankreich in den ersten Jahren nach dem Krieg noch eher verboten, was gewesen ist. Rey saß schon unter den Nazis zusammen mit dem späteren Regierungspräsidenten in Freiburg, Anton Dichtel. gemeinsam im Gefängnis 1944. Ja, das sind alles so die alten Geschichten. Das hat mich sehr geprägt. Das hat natürlich auch meine Zusammenarbeit mit Helmut Kohl, der ja auch ähnlich, wenn er aus der Pfalz kommt, das so hat. Adenauer mit seiner starken Betonung auf die deutsch-französische Freundschaft hat da natürlich auch sicherlich eine wichtige Rolle gespielt. So kommt eins zum anderen. Und nachher bin ich dann stärker auf die gesamtdeutschen Fragen, habe ich mich ein Stück weit weiterentwickelt. Und heute gelte, oder damals galt ich in der CDU-CSU-Fraktion in den 90er Jahren als ein verkappter Ossi, wie das bei uns hieß. Ja gut, nun war ich ja auch zum Entsetzen vieler in meiner eigenen Partei ein leidenschaftlicher Befürworter von Berlin und von Leistungen für die, dass wir stärker helfen. Das ist ja klar aus meiner Verantwortung. So entwickelt man sich in einem politischen Leben weiter.
Ihr politisches Leben haben wir jetzt angesprochen. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz auf den persönlichen Wolfgang Schäuble gucken. Eine Tochter von Ihnen hat mal gesagt, sinngemäß die Familie zusammengehalten, das war eher die Sache meiner Mutter. Ist das was Zutreffendes?
Ja, das ist wahr, dass meine Familie so einen guten Zusammenhalt hat. Und das haben sie. Wir haben jetzt gerade wieder Urlaub mit allen Kindern und Enkelkindern gemacht, mit Ausnahme der Tochter, die gerade in Amerika Korrespondentin ist, für eine bedeutende Zeitung. Und diesen Zusammenhalt, der ein wirkliches Geschenk ist für uns, den verdanke ich schon vor allen Dingen meiner Frau.
Ist das ein Familienmodell, was wir heute wahrscheinlich weniger sehen, oder? Ist das heute noch machbar?
Weiß ich nicht. Vielleicht kommt es wieder. Ich kann nur sagen, ich habe es jetzt ein großes Glück empfunden. Und unsere Kinder und Enkelkinder haben sich, es waren zwei wunderschöne Wochen, die wir da an der Schlei in Schleswig-Holstein verbracht haben. Und wir haben jeden Tag gesagt, wir hatten ja auch tolles Wetter, wir können eigentlich nur dankbar sein. Also wer das Glück hat, eine so intakte Familie zu haben, der muss immer dankbar sein. Und so habe ich es erfahren. Und das verdanke ich natürlich vor allen Dingen meiner Frau. Die Kinder sagen das, zu Recht auch. Was aber nicht heißt, dass sie nicht auch, gut, der Vater sitzt seit 30 Jahren im Rollstuhl. Und damit hat er natürlich einen gewissen Anspruch auf eine gewisse freundliche Behandlung, sage ich jetzt mal etwas skeptisch.
Sie haben es gesagt, Sie sitzen seit 30 Jahren im Rollstuhl. Dieses Attentat hat ja auch diesen Jahrestag, 30 Jahre. Wie haben Sie die Kraft gefunden, trotz diesem Zusammentreffen, dieser wirklich extremen Höhen und Tiefen in diesem Leben, wie haben Sie da die Kraft gefunden, trotzdem wieder Politik weiterzumachen, trotzdem da dran zu bleiben?
Ich meine, das ist ja nur ein Zufall, dass es so zusammentrifft. Aber man sieht eben, wie nah im Leben, himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt auch liegen kann. Und wenn Ihnen sowas passiert, wie es mir passiert ist, das passiert vielen Menschen auf diese oder jede andere Art. Und Sie haben dann die Chance in einem Beruf, den Sie nicht nur, weil es Ihr Beruf ist oder weil Sie Geld verdienen, sondern weil Sie es aus Leidenschaft machen, weiterzumachen. Das ist ein großes Glück. Deswegen finde ich nicht, dass es so eine heroische Leistung war, sondern eher ein Glück, für das ich Grund habe, dankbar zu sein.
Und trotzdem auch dann wieder ins Rampenlicht gehen zu müssen, ja, durch diese Art der Arbeit?
Ja, wollen ja auch die Politiker. Müssen ja nicht ins Rampenlicht, sie wollen ja. Also mein Anspruch auf Mitleid ist ein begrenzter.
Trotzdem war natürlich das Attentat, ist natürlich schon ein Thema gewesen. Dann Ihr Gesundheitszustand unter Umständen auch Thema. Ist das kränkend, ist das schwierig oder lässt man das einfach vorbeiziehen?
Das ist doch richtig. Es wird doch bei Menschen, die eine herausgehobene Verantwortung haben wollen, zu Recht gefragt, können die das? Die Frage ist legitim, das habe ich aber schon vor 20 Jahren oder mehr gesagt, darf eine entsprechende Frage sagen, die Frage ist doch völlig, völlig legitim. Und wer eine herausgehobene Verantwortung haben will, und in der Politik wird man selten gezwungen, also ich kenne niemanden, der gezwungen wurde, Bundeskanzler zu sein. Also man wird nicht gezwungen, wenn man es will, muss man die Bedingungen kennen. Und wenn man die nicht akzeptieren will, kann man es lassen. Also ich habe wenig Anspruch auf Mitleid und kann auch manchmal die Klagen oder die, was ich so manchmal, was auch Politikern vielleicht in den Mund gelegt wird oder manches unbedacht gesagt wird, teile ich überhaupt nicht. Nein, wir müssen unsere Verantwortung wahrnehmen. Es gibt Leute, die sind materiell besser gestellt als wir sind aber nicht arm. Und je besser wir die Verantwortung wahrnehmen, das wollen, umso besser ist es für uns und für das Land auch.
Der Täter, der hat ja später um Verzeihung gebeten. Was hat Ihnen das bedeutet? Oder hatte keine Bedeutung?
Nichts, nein, der Täter war krank. Deswegen habe ich es ihm gar nicht übel genommen. Ich habe auch Das Gericht hat ihn ja auch nicht verurteilt, hat ihn für unzurechnungsfähig erklärt und ich habe mich nie verletzt, weil das für mich ist ein Unglück. Es ist jetzt vor ein paar Tagen sein Vater gestorben, der war ja Bürgermeister in einer Gemeinde meines Wahlkreises gewesen, jetzt nicht mehr, aber damals. Und die Familie hat mir damals geschrieben und dann habe ich hier ins Krankenhaus, ich habe ihr zurückgeschrieben, habe gesagt, sie haben es auch nicht leichter als ich. Und wir müssen jetzt beide mit der Last leben. Und dann habe ich gelegentlich den Eindruck gehabt, dass selbst über Medien, über den Südwestrundfunk beispielsweise, aber das war wohl eher der Anwalt oder irgendwelche Journalisten, die Geschäfte da machen wollten, da irgendwas gemacht wurde. Ich habe ihn nie gesehen, ich kenne ihn nicht. Ich habe keinen Hass gegen ihn, aber ich will auch nichts Besonderes mit ihm zu tun haben. Ich fühle mich auch nicht für sein Schicksal verantwortlich und nein. Aber ich habe damit nie ein Problem gehabt.
Schauen wir zum Schluss nochmal auf dieses wirklich historische Ereignis. Was glauben Sie, wo stehen wir denn zum 60. Geburtstag als Deutschland?
Mit der Frage haben Sie zugleich die Unmöglichkeit der Antwort beschrieben. Sie hätten es vor 30 Jahren nicht gewusst, wo wir heute sind. Deswegen können Sie heute nicht sagen, was in 30 Jahren sein wird. Das macht keinen Sinn. Die Zukunft ändert sich immer, sie ist offen. Es ändern sich die Verhältnisse schneller, scheint es, als früher. Aber es gibt auch Werte und Erfahrungen. Es gibt Werte, für die es lohnt, als Leitplanken zu nehmen. Und wenn wir uns auf die stürzen, ist mir auch gar nicht bange. Wir haben so Schwieriges, haben wir Glück gehabt oder Gottes Hilfe oder wie immer Sie es nennen wollen, es geschafft haben, den Kalten Krieg mit dem eisernen Vorhang, mit der gegenseitigen atomaren Bedrohung friedlich zu überwinden. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Und jetzt haben wir noch komplizierter scheinende und größere und riesige Probleme. Aber wenn wir nicht verzagen, sondern sagen, okay, in aller Bescheidenheit und Demut, aber was wir tun können, tun wir, dann haben wir gute Chancen. Und jetzt, glaube ich, ist die richtige Antwort, Europa so stark und handlungsfähig und einig zu machen wie irgend möglich.
Ist das auch die größte Herausforderung für uns, vor der wir gerade stehen als Gesellschaft?
Ich glaube ja, das ist ganz wichtig. Und damit können wir dann auch die großen Herausforderungen zu finden, einen Rahmen zu setzen für die Digitalisierung, dass nicht die Computer über uns bestimmen, sondern wir über die Computer. Dass wir nicht in unserem Übermaß die Grundlagen des Lebens auf der Erde zerstören, denn das ist wahrscheinlich, gucken Sie sich nicht nur den Klimawandel, den Verlust an Artenvielfalt und anderes an. Wenn Sie auf der Autobahn fahren, müssen Sie hinterher nicht mehr die Scheiben sauber machen, weil es kaum noch Insekten gibt. Das ist atemberaubend schrecklich. Und das ist noch harmlos im Vergleich zu dem, was Sie in Brasilien oder so haben. Also wir haben unglaublich große Aufgaben. Es macht keinen Sinn, darüber sich jetzt verrückt zu machen, sondern es macht jeden Sinn, zu sagen, okay, lass uns so gut wie möglich anstrengen, dass wir das besser packen. Und wenn man da auf die letzten 30 Jahre zurückschaut, dann findet man doch viel Ermutigung, jetzt nicht zu resignieren, sondern zu sagen, oh, bis jetzt haben wir viel Glück gehabt und jetzt packen wir es an.
Mit welchem Satz würden Sie gerne im Geschichtsbuch bleiben?
Darüber habe ich nicht nachgedacht, muss ich Ihnen ehrlich sagen, ich kann die Frage nicht beantworten.
Gibt es ein Datum, wo Sie sagen, das ist mein Vermächtnis?
Ich denke auch nicht über mein Vermächtnis nach, aber wenn Sie mich fragen, was war der bedeutendste Abschnitt in Ihrer politischen Laufbahn, dann war es das Jahr vom Fall der Mauer bis zum Einigungsvertrag. Klar, denn das war, dass Sie das so an so zentraler Stelle mitgestalten können, das ist für einen Menschen, der sich politisch so engagiert, ein Glück, dass man, wo man einfach sagen muss, das ist schon das Wichtigste gewesen. Ich könnte auch sagen, schauen Sie, als die deutsche Fußballmannschaft 54 Weltmeister wurde in Bern, das war für einen Jungen, der die ganze Zeit, wenn er nicht in der Schule war, Fußball gespielt hat, natürlich das größte Erlebnis. Und schauen Sie, 54 war Fritz Walter der große Held. 20 Jahre später saß ich beim Endspiel, als Beckenbauer Weltmeister wurde in München, war mein Nachbar im Münchner Olympiastadion Fritz Walter. Also für einen Fußballer, der ich mal war, gibt es auch kein größeres. Aber wir reden vom Politiker. Und da war schon das Jahr der deutschen Einheit.
Vielen Dank, Herr Schäuble, für das Gespräch.
Gerne.